RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 21. April 2016. Die Stimme Indonesien in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar im Blickpunkt heute in der Geschichte Wunderbares Indonesien, dies und das. Und am Schluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind Sri Unun und Puji Astuti. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo wohnte dem Treffen mit Vorstandsvorsitzenden der Unternehmer in London. Präsident Joko Widodo fordert Großbritannien auf, den kreativen Markt Indonesiens zu vergrößern. Indonesische Regierung verhandelt über Befreiung der Geiseln Abu Sayyaf. PT Antam kooperiert mit deutschen Unternehmen in der Entwicklung der Ferronickel-Produktion in Pomala, Südost Sulawesi. PT Antam kooperiert mit deutschen Unternehmen in der Entwicklung der Ferronickel-Produktion in Pomala, Südost Sulawesi. Indonesische und britische Unternehmer stimmten Handel in Höhe von 19,02 Milliarden US-Dollar zu. Indonesien wird das Pariser Abkommen unterzeichnen. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo wohnte gestern dem Treffen mit 20 Vorstandsvorsitzenden der britischen Unternehmen in London bei. Dabei sagte Präsident Joko Widodo, dass Indonesien von der globalen Lage wie unter anderem der Senkung des chinesischen Wirtschaftswachstums beeinflusst wurde. Dafür bemusi die indonesische Regierung weiter darum, die Wirtschaftslage durch die Regulierung und den Aufbau der Infrastrukturen zu verbessern. Bei diesem Treffen waren auch der indonesische Handelsminister Thomas Lembong, der Finanzminister Bambang Brojonegoro, die Außenministerin Retno Marsudi, der Kabinettssekretär Pramono Anung, die koordinierende Wirtschaftsminister Darmin Nasution, die Ministerin für Maritime und Fischerei Angelegenheiten Susi Puji Astuti und der Botschafter in Großbritannien Rizal Sukma anwesend. Präsident Joko Widodo fufot, dass sie die indonesische Wirtschaft mit zwei Prinzipien, nämlich Offenheit und Konkurrenzleistungsfähigkeit, entwickelt. Dies bedeutet, dass Indonesien offen sei, ausländische Investoren anzunehmen und bereit sei, zu konkurrieren. Indonesien fokussiere sich zurzeit auf die Infrastruktur und Investition. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die britische Regierung auf, um eine größere Chance für die Produkte kreativer indonesischer Wirtschaft auf dem britischen Markt zu öffnen. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern in London nach dem Besuch in einem Kaufhaus. diese kreativen Produkte seien Handwerker, Kunstverführungen und Design. Durch die Zusammenarbeit zwischen den indonesischen und britischen Regierungen dürfen einige indonesische Designer ihre entworfenen Produkte in einem Kaufhaus in Großbritannien verkaufen. Präsident Joko Widodo fufort, die Vermarktung der indonesischen Kleidung im britischen Kaufhaus sei der Anfang einer Zusammenarbeit, die den indonesischen Designern die Chancen gebe, den Markt in London zu betreten. Der Präsident erklärte weiter, dass die Regierung die Verbreitung der Vermarktung der Produkte kreativer Wirtschaft auf dem internationalen Markt weiter fördere. Die indonesische Regierung führe momentan eine Verhandlung durch, um die Indonesischen von der radikalen Gruppe Abu Sayyaf als Geiseln in Philippinen genommenen Staatsbürger zu befreien, sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla gestern in Jakarta. Yusuf Kalla zufolge werde die indonesische Regierung das von den Geiselnehmern geforderte Lösegeld nicht zahlen. Die Regierung bemüht sich weiterhin darum, einen Dialog durchzuführen. Die philippinische Regierung sei kooperativ, um Indonesien Informationen zu geben und mit der Gruppe Abu Sayyaf zu verhandeln, erklärte Yusuf Kalla weiter. Yusuf Kalla fufort, Indonesien und die Philippinen würden keine Militäroperation gegen die Gruppe Abu Sayyaf durchführen, da sie Zivilopfer bringen könne. Die Bergwerkgesellschaft PT Antam arbeitet mit zwei deutschen Unternehmen, Kronimet Holding GmbH und Ferrostal Industrial Projects GmbH zusammen, um die Ferronickel-Produktionseinrichtungen in Pomalaa, Südost-Sulawesi zu entwickeln. Der Antam-Direktor Teddy Badru Zaman sagte gestern in Jakarta dazu, dass dieses unterzeichnete Zusammenarbeitsprojekt der Teil der Strategie von PT Antam sei. Ihm zufolge wurden PT Antam, Kronimet und Ferrostal die Möglichkeit zur Entwicklung des Nickelvorrats von Antam in Pomalaa, Südost-Sulawesi prüfen. Der Beschluss über die Zusammenarbeit mit diesen zwei deutschen Unternehmen wurde am 19. April in Berlin bekannt gegeben. Das Zusammenarbeitsabkommen wurde während des Indonesisch-Deutschen Geschäftsforums unterzeichnet, bei dem Präsident Joko Widodo anwesend war. Indonesische und britische Unternehmer haben gestern in London ein Handelsabkommen in Höhe von 19,02 Milliarden US-Dollar beim Geschäftsforum beider Länder unterzeichnet. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte gestern in London dazu, dass die Unterzeichnung dieses Abkommens dazu diene, die Übereinstimmung der Regierungen beider Länder umzusetzen. Angesichts der Unterzeichnung des Handelsabkommens der indonesischen und britischen Unternehmer sagte Präsident Joko Widodo gestern in London, dass der Aufbau der Infrastrukturen und der Investitionen die Maschine sei, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Inzwischen sagte der Leiter der Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM Franky Sibarani, das BKPM in Jakarta und das BKPM Vertretungsbüro in London bereit seien, die britischen Unternehmen zu bedienen, die in Indonesien investieren würden. Die Regierung bemüht sich weiter darum, das Investition- und Handelsklima zu verbessern. Indonesien wird am 22. April das Pariser Klimaabkommen in New York, den USA gleichzeitig mit der Gedenkfeier des Erdtages unterzeichnen. Die Generaldirektorin für die Bewältigung des Klimawandels des Ministeriums für Umwelt und Fortwirtschaft, Nur Masripaten, sagte in Jakarta, momentan zeigten einige Länder deutlich ihre Verpflichtung zur Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens zur Verhinderung der Erhöhung der Erdtemperatur um weniger als 2 Grad Celsius. Nach der Meldung der Tageszeitung Republika wurden die USA und China dieses Klimaabkommen unterzeichnen. Zuvor sagte der Direktor für Nutzung der Dienstleistung der Waldschutzgebiete des indonesischen Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft, Bambang Suprianto, die indonesische Regierung bearbeite das Dokument über den nationalen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase in Höhe von 29% im Jahre 2010 bis 2030. Dieses Dokument stimme mit der Verpflichtungserklärung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, die bei der Klimakonferenz in Paris geäußert worden sei, überein. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.877,06 Rupiah. Die Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.646,39 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.168 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 100%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Die Tragödie von 1965 sollte nicht wiederholen, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, der Fall der Menschenrechtsverletzung in der Tragödie von 1965 ist ein empfindliches Thema für die Generation in Indonesien geworden. Dies ist bewiesen, dass die Pro- und Kontra-Meinung darüber wieder entstehe. Einige Kreise fordern die Regierung auf, die Opfer der Ungerechtigkeit nach dem Aufstand von 30. September 1965 von der Kommunistischen Partei Indonesien PKI um die Entschuldigung zu bitten. Die Antworten für die Fragen über das Ereignis sind nicht deutlicher. Am Anfang wurde die indonesische Nation indoktriniert, dass die Kommunistische Partei Indonesien PKI die verantwortliche Seite sei und hinter dem Aufstand stehe, so dass es normal sei, wenn die Partei aufgelöst wurde und deren Anhänger bestraft wurden. Seit der Reform-Ära sind viele historische Versionen entstanden. Es gibt sogar einige Seiten, die sich darum bemühen, die Regierungsversion abzuwehren. Die Regierung soll um die Entschuldigung im Namen des Staates als einer der konkreten Schritte bitten, um eine Aussöhnung zu beginnen. Die Bitte um die Entschuldigung ist im Nationalen Kongress mit dem Thema Aufdeckung der Tragödie vom 1965 historische Erinnerungen entstanden. Der Kongress, der am Anfang dieser Woche in Jakarta stattfand, wurde von einigen Instanzen wie dem Präsidentschaftsberatungsrat und der Nationalen Kommission von Menschenrechten initiiert. Die indonesische Nation möchte durch den Kongress die Verpflichtung zeigen, um verschiedene Fragen mit dem Hintergrund der Menschenrechtsverletzung zu lösen. Dies ist ein wichtiger Punkt, um das Gesetz und die Menschenrechte heutzutage und in Zukunft einzuhalten. Um den Fall der Tragödie von 1965 aufzudecken und zu lösen, ist es nicht einfach. Eigentlich ist nicht nur eine Seite, sondern auch die indonesische Nation zum Opfer der Tragödie gefallen. Der Streit zwischen der indonesischen Nation hat sich schon lange ereignet, seit der Kolonialzeit bisher. In der niederländischen Kolonialzeit konnte die indonesische Nation mit der Politik Divide et Impera gespaltet werden. Dann entstanden zwei große Weltblöcke auf der Welt, West- und Ostblock. Indonesien war kein einziger Opfer, der vielen Effekt wegen des Streits beider Blöcke erhielt. Nach den vorherigen Erfahrungen hat Indonesien die Weltgemeinschaft aufgerufen, die Welt ohne die Menschenrechtsverletzung zu bauen. Es sei möglich, dass die Menschenrechtsverletzung in einem Ort die Ursache des Konfliktes in anderem Ort sei, so dass dies die neue Menschenrechtsverletzung hervorrufen kann. Indonesien möchte dies brechen und neue Episode öffnen. Die Konflikte in einigen Gebieten in Indonesien, wie in Poso, Aceh und Osttimor, sind ein schlechtes Ereignis und geben die Erfahrung für Indonesien, damit die humanitäre Tragödie wie der Aufstand von 1965 nicht mehr wiederholt. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 21. April statt. Wir beginnen mit dem Ereignis am 21. April 1879, an dem Kartini geboren ist. Raden Ajeng Kartini, die am 21. April 1879 geboren wurde, ist eine Pionier der Gleichstellung der Geschlechter in Indonesien. Nach Dunkelheit zu Licht, das ist der berühmte Titel des Buches aus einer Sammlung von Briefen von Raden Ajeng Kartini. Die Briefe wurden in den Niederlanden an seine Freunde geschrieben. Es wurde ein Beweis, wie groß der Wunsch einer Frau, ihr Volk von Diskriminierung zu befreien, die in seiner Zeit verankert wurden. Kartinis Kampf ist nicht nur auf dem Papier. Sie wurde eine freie Schule für Mädchen in Jepara und Rembang, Zentraljava, gegründet. Die Bemühungen der Tochter eines Regenten von Jepara hat den Anblick anderer Frauen in verschiedenen Regionen geöffnet. Seitdem gibt es viele Schulen für Frauen in verschiedenen Teilen des Landes. Präsident Sukarno legte durch seinen Beschluss Nummer 108 von 1964 fest, dass Kartini als Nationalheld ist und der 21. April als Nationaltag gefeiert wird. Wir kommen zum 21. April 1996, an dem Diosdado Macapagal gestorben ist. Diosdado Pangan Macapagal war ein Filipinischer Politiker und neunter Präsident der Philippinen. Bei den Wahlen im November 1961 kandidierte er für das Amt des Präsidenten und schmiedete zu diesem Zweck ein Wahlbündnis der liberalen Partei mit den progressiven Parteien. Während des Wahlkampfes forderte er insbesondere ein hartes Vorgehen gegen die Korruption als wichtiges Ziel. Er forderte eine Stärkung der Wirtschaft, führte den Peso in den freien Währungsaustausch, indem er ihn von US-Dollar abkoppelte, zu Experten ermutigte und versuchte, die Steuerhinterziehung, besonders der reichsten Familien, einzudämmen. Zum Schluss kommen wir zum 21. April 2009, an dem die Digitale Weltbibliothek gegründet wurde. Die Digitale Weltbibliothek ist ein Projekt der US-Nationalbibliothek, Library of Congress und der UNESCO. Die World Digital Library stellt kulturell herausragende Dokumente aus aller Welt über das Internet kostenlos uns für jeden zur Verfügung. Das Ziel des Projektes ist es, mit den Materialien des kollektiven digitalen Gedächtnis der Menschheit zu bewahren und das internationale und interkulturelle Verständnis zu fördern. Ausdrücklich werden auch Nationen gefördert, die nicht zur westlichen und englisch sprechenden Welt gehören. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Kulturen des Nahen Osten gelegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörer, unser Programm Im Blickpunkt hat heute zum Thema Schlüssel zum Erfolg in ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft. Während seines Deutschlandbesuches traf sich der indonesische Präsident Joko Widodo mit den in Deutschland lebenden Indonesiern am letzten Montag in der indonesischen Botschaft in Berlin. Vor den Indonesiern teilte der Präsident mit, dass Indonesien in die Ära des Wettbewerbs 45% des Bruttoinlandsproduktes der ASEAN-Länder kommen aus Indonesien, sagte der Präsident. Trotzdem soll sich Indonesien für den Wettbewerb mit den anderen ASEAN-Ländern vorbereiten. Beim Wettbewerb konzentriert sich die Regierung auf die drei Maßnahmen, nämlich die Regulierung, Beschleunigung des Infrastrukturaufbaus und Verbesserung der Qualität der Menschenressourcen. Präsident Joko Widodo gab zu, dass Indonesien viele komplizierte Regelungen hat. Sie müssen abgeschafft werden, um Investoren anzuziehen. Der Präsident erwähnte auch die Verweildauer auf Hafen. In Singapur, so der Präsident, ist die Verweildauer nur 2,5 Tage, während sie in Indonesien 3,5 Tage ist. Die indonesische Regierung intensiviert nun den Infrastrukturaufbau, wie zum Beispiel den Aufbau der Zollstraße Trans-Sumatra und Eisenbahn in Sulawesi. Dem Präsidenten zufolge ist Wettbewerb nicht einfach. Es ist aber optimistisch, dass Indonesien mit Beständigkeit bei der Entwicklung und den großen Menschenressourcen den Wettbewerb gewinnen könne. Präsident Joko Widodo hat zuvor bei dem Treffen mit den deutschen Unternehmern die gleiche Mitteilung gemacht. Bei der Gelegenheit garantierte er die Erleichterungen zur Kapitalanlage in Indonesien. In seiner englischsprachigen Rede versprach Präsident Joko Widodo, dass er das Investitionsklima in Indonesien weiterhin verbessern wird. Bei der Gelegenheit trafen sie die deutschen und indonesischen Unternehmer. Bei dem Deutschlandbesuch wurde Präsident Joko Widodo von 42 Unternehmern begleitet. Das Fokus des Visits war die Erhöhung der wirtschaftlichen Kooperation. Die Priorität ist die Vereinbarung bei der Gespräche über das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union. Liebe Zuhörer, das war Im Blickpunkt. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo wohnte gestern dem Treffen mit 20 Vorstandsvorsitzenden der britischen Unternehmen in London bei. Dabei sagte Präsident Joko Widodo, dass Indonesien von der globalen Lage, wie unter anderem der Senkung des chinesischen Wirtschaftswachstums, beeinflusst wurde. Dafür bemüht sich die indonesische Regierung weiter darum, die Wirtschaftslage durch die Regulierung und den Aufbau der Infrastrukturen zu verbessern, bei diesem Treffen waren auch der indonesische Handelsminister Thomas Lembong, der Finanzminister Bambang Brojonegoro, die Außenministerin Retno Marsudi, der Kabinettssekretär Pramono Anung, die koordinierende Wirtschaftsminister Darmin Nasution, die Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten Susi Puji Astuti und der Botschafter in Großbritannien Rizal Sukma anwesend. Präsident Joko Widodo fufot, dass sie die indonesische Wirtschaft mit zwei Prinzipien, nämlich Offenheit und Konkurrenzleistungsfähigkeit, entwickelt. Dies bedeutet, dass Indonesien offen sei, ausländische Investoren anzunehmen und bereit sei, zu konkurrieren. Indonesien fokussiert sich zurzeit auf die Infrastruktur und Investition. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die britische Regierung auf, um eine größere Chance für die Produkte kreativer indonesischer Wirtschaft auf dem britischen Markt zu öffnen. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern in London nach dem Besuch in einem Kaufhaus. Diese kreativen Produkte seien Handwerke, Kunstverführungen und Design. Durch die Zusammenarbeit zwischen den indonesischen und britischen Regierungen dürfen einige indonesische Designer ihre entworfenen Produkte in einem Kaufhaus in Großbritannien verkaufen. Präsident Joko Widodo fufot, die Vermarktung der indonesischen Kleidung im britischen Kaufhaus sei der Anfang einer Zusammenarbeit, die den indonesischen Designern die Chancen gebe, den Markt in London zu betreten. Der Präsident erklärte weiter, dass die Regierung die Verbreitung der Vermarktung der Produkte kreativer Wirtschaft auf dem internationalen Markt weiter fördere. Die indonesische Regierung führe momentan eine Verhandlung durch, um die Indonesischen von der radikalen Gruppe Abu Sayyaf als Geiseln in Philippinen genommenen Staatsbürger zu befreien, sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla gestern in Jakarta. Yusuf Kalla zufolge werde die indonesische Regierung das von den Geiselnehmern geforderte Lösegeld nicht zahlen. Die Regierung bemüht sich weiterhin darum, einen Dialog durchzuführen. Die philippinische Regierung sei kooperativ, um Indonesien Informationen zu geben und mit der Gruppe Abu Sayyaf zu verhandeln, erklärte Yusuf Kalla weiter. Yusuf Kalla fufot, Indonesien und die Philippinen würden keine Militäroperation gegen die Gruppe Abu Sayyaf durchführen, da sie Zivilopfer bringen könne. Die Bergwerksgesellschaft PT Antam arbeitet mit zwei deutschen Unternehmen, Kronimet Holding GmbH und Ferrostal Industrial Projects GmbH zusammen, um die Ferronickel-Produktionseinrichtungen in Pomalaa, Südost-Sulawesi zu entwickeln. Der Antam-Direktor Teddy Badru Jaman sagte gestern in Jakarta dazu, dass dieses unterzeichnete Zusammenarbeitsprojekt der Teil der Strategie von PT Antam sei. Ihm zufolge wurden PT Antam, Kronimet und Ferrostal die Möglichkeit zur Entwicklung des Nickelvorrats von Antam in Pomalaa, Südost-Sulawesi prüfen. Der Beschluss über die Zusammenarbeit mit diesen zwei deutschen Unternehmen wurde am 19. April in Berlin bekannt gegeben. Das Zusammenarbeitsabkommen wurde während des Indonesisch-Deutschen Geschäftsforums unterzeichnet, bei dem Präsident Joko Widodo anwesend war. Indonesische und britische Unternehmer haben gestern in London ein Handelsabkommen in Höhe von 19,02 Milliarden US-Dollar beim Geschäftsforum beider Länder unterzeichnet. die Indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte gestern in London dazu, dass die Unterzeichnung dieses Abkommens dazu diene, die Übereinstimmung der Regierungen beider Länder umzusetzen. Angesichts der Unterzeichnung des Handelsabkommens der indonesischen und britischen Unternehmer sagte Präsident Joko Widodo gestern in London, dass der Aufbau der Infrastrukturen und der Investitionen die Maschine sei, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Inzwischen sagte der Leiter der Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM Frankie Sibarani, dass BKPM in Jakarta und das BKPM Vertretungsbüro in London bereit seien, die britischen Unternehmen zu bedienen, die in Indonesien investieren würden. Die Regierung bemüht sich weiter darum, das Investition- und Handelsklima zu verbessern. Indonesien wird am 22. April das Pariser Klimaabkommen in New York, den USA gleichzeitig mit der Gedenkfeier des Erdtages unterzeichnen. Die Generaldirektorin für die Bewältigung des Klimawandels des Ministeriums für Umwelt und Fortwirtschaft, Nur Masripaten, sagte in Jakarta, momentan zeigten einige Länder deutlich ihre Verpflichtung zur Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens zur Verhinderung der Erhöhung der Erdtemperatur weniger als 2 Grad Celsius. Nach der Meldung der Tageszeitung Republika wurden die USA und China dieses Klimaabkommen unterzeichnen. Zuvor sagte der Direktor für Nutzung der Dienstleistung der Waldschutzgebiete des indonesischen Ministeriums für Umwelt und Fortwirtschaft, Bambang Suprianto, die indonesische Regierung bearbeite das Dokument über den nationalen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase in Höhe von 29% im Jahre 2010 bis 2030. Dieses Dokument stimme mit der Verpflichtungserklärung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, die bei der Klimakonferenz in Paris geäußert worden sei, überein. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.877,06 Rupiah. Die Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.646,39 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.168 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 100%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Zuhörerinnen des Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, in die Provinz der Molukken zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream poi.co.id hören. Ambon ist die Hauptstadt der Provinz der Molukken und unter den Touristen sehr bekannt. Sie liegt auf einem Hügel an einem Golf und bietet verschiedene touristische Attraktivitäten wie Naturgeschichte und Kulinarisches an. An dieser Stadt sind viele Küsten mit weißer Sandausdehnung und klarem Wasser, wie unter anderem die Küsten nach Sepa, Liang und Pintukota gelegen. Wenn Sie diese besuchen, sollten Sie die dortige Spezialitäten Papeda mit gelbem und geräuchertem Fisch ausprobieren. Er wird mit der sogenannten Chili Pasta Cholo Cholo und dem Fruchtsalat namens Rujak genossen. Diesen geräucherten Fisch können Sie an der Küste nach Sepa essen. Geräucherte Fisch aus den Molukken wird aus den Thunfischarten Tongkol und Cakalang hergestellt. Man muss für den geräucherten Fisch frischen Fisch aus der Gegend besorgen. Wie stellt man ihn dann her? Es ist sehr einfach. Zuerst muss man den Fisch in zwei Stücken teilen, damit man ihn räuchern kann. Diese Stücke werden mit Zitronensaft vermischt, damit der Fisch nicht stinkt. Er wird dann auf Bambusstöcken aufgespießt und auf glühender Holzkohle in 3 Stunden gebacken. Man beschmiert ihn daraufhin mit Gewürze und Speiseöl, damit er 5 bis 7 Tage halten kann, wenn er im Kühlschrank aufbewahrt wird. Geräucherte Fisch aus den Molukken hat ein besonderes Aroma und ist sehr lecker. Sie können ihn mit Chili Pasta essen. Diese Chili Pasta wird aus Knoblauch, kleinen Chilischoten, Tomaten, Zitronensaft und Sellerieblättern, die klein geschnitten werden, hergestellt. Die Zutaten werden dann vermischt. Man fügt in diese Chili Pasta süße Sojasauce. Sie sollten diesen geräucherten Fisch auch mit Reis essen. Zuhörer, in der Stadt Ambon ist es nicht schwierig, beliebte Spezialitäten der dortigen Bevölkerung zu finden. Sie können ins Gebiet Galala im Amtsbezirk Sirimau der Stadt Ambon gehen. Dort können Sie in Mengen Einkaufsbuden der Händler mit geräuchertem Fisch finden. Der Fisch kostet 30.000 bis 40.000 Rupiah oder 2,5 bis 3 US-Dollar pro Stück. Sie können auch dort die Chili Pasta Cholo Cholo kaufen. Das war unser Bericht über den geräucherten Fisch aus den Molukken. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören! We'll be right back.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckung berichten. Dieses Mal informieren wir über der Karneval Cilegon Ethnic, außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestreaming id.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Cilegon ist eine Stadt in der Provinz Banten, die als Industriestadt genannt wird, wegen ihres großen Industriegebietes. Am Rande der Sundastraße gelegen ist sie auch als die Stahlstadt bekannt, weil sie der größte Stahlproduzent in Südostasien ist. Etwa 6 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr werden im Industriegebiet Krakatau Steel, Cilegon, produziert. Bekannt als Industriestadt und Stahlstadt wird Cilegon selten von Touristen besucht. Die meisten Menschen kommen in diese Stadt für die Arbeit. Doch Cilegon hat auch attraktive Touristenziele. Es gibt den Bergbatur und den Krakatau Country Club, der mit einer Vielzahl von Freizeiteinrichtungen gebaut ist, um die Bedürfnisse von Familien und Expatriaten zu erfüllen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die touristische Anzahl der Besucher in Cilegon zu erhöhen, unterhält die lokale Regierung eine Vielzahl von touristischen Aktivitäten. Einer von ihnen ist der Cilegon Ethnic Carnival 2016. Findet nun zum vierten Mal am 27. April im Rathaus Cilegon statt. Diese Veranstaltung wird gehalten, den Zugang zur Kunst und kulturelle Darbietungen aus verschiedenen Regionen, vor allem Cilegon, darzustellen. Mit dem Thema Multiethnische Kultur in Harmonie wird die Parade und der Kostüm Weltbewahrt des Cilegon Ethnic Carnival 2016 mit dem Konzept des Königreichs des Archipels stattfinden. Die Teilnehmer sind Vertreter einer Schule oder eines Studios und auch individuell da. Im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es nun zusätzliche Kilometer in der Parade. Vorher passierte die Parade nur die Fahrspur vor dem Büro des Bürgermeisters, aber jetzt wird sie die Hauptstraße überqueren und vom Rathaus wird zur offiziellen Residenz der Bürgermeister gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie der Name auch sagt, wird der Cilegon Ethnic Carnival verschiedene Arten und Zeitalter der Kultur und Tradition, die in der Stadt Cilegon entwickelt wurden, ohne Verlust der ursprünglichen Kultur darstellen. Das Ziel dieser Veranstaltung ist, die Vielfalt der indigenen Kulturellen in Cilegon zu einer neuen Kraft zu verhelfen, die Stadt zu einer Metropol zu machen, aber dabei immer noch die traditionelle Kultur und die Umwelt aufrecht zu erhalten. In diesem Karneval werden mindestens 5 einheimische Kulturarten Cilegons und 48 besonders sehenswerte zeitgenössische Kostüme, einschließlich der ursprünglichen Batik, besonders hervorgehoben werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Musikgruppe Ziva Band vor. Diese Gruppe spielt Pop-Rock-Musik. Die Gruppe Ziva kommt aus Padang Panjang in West Sumatra. Dann zog diese Gruppe nach Jakarta und veröffentlichte sie eine Single. Diese Single wurde von Arif, dem Trommelspieler aus dieser Gruppe, komponiert. Liebe Zuhörer, nun hören Sie das Lied Aku Bisa Rasa. Gute Unterhaltung. Das war Aku Bisa Rasa von der Gruppe Ziva. Die Gruppe Ziva wurde am 30. November 2007 gegründet. Diese Gruppe besteht aus 6 Personen: Arif als Trommelspieler, Putra als Gitarist, Eric als Keyboardist und Nico als Sänger. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Ziva mit dem Titel Tentang Kita oder über uns. Viel Spaß beim Zuhören. Musik. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, die Gruppe Ziva arbeitete mit Enzia und Uli aus der Gruppe D-Gang zusammen. Mit dieser Zusammenarbeit veröffentlichte Ziva im November 2011 die erste Single mit dem Musikunternehmen Poinik Entertainment. Diese Single ist im Fresh Pop Rhythmus. Mit Fresh Pop Musik hofft Ziva, dass sie in verschiedenen Musikarten spielen könnten. Die Personen von Ziva kommen vom Indonesischen Kunstinstitut. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie ein Lied von Ziva mit dem Titel Temani auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder audio on demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.